Ich kehrte in meine Zelle zurück und raffte meine wenigen Habseligkeiten zusammen. Zwei Gewänder, mein bestes Schuhwerk und Paolos Gebetbuch. Sonst hatte ich nichts, das mitzunehmen lohnte. Es regnete, als ich durch den Garten zu Vater Sunder zurückkehrte. Wie jede Nonne, die auf dem Klosterweg ging, sprach ich das Miserere für die Seelen der toten Nonnen, die darunter begraben lagen. Doch von meinen Gedanken an die Zukunft zitterte ich vor Furcht und Vorfreude. »Der Regen ist gut«, dachte ich, »als sei er geschickt worden, um das Kloster von mir zu waschen.« »Anscheinend hast du deine Sachen schon gepackt, Schwester Marianne.« Es war Agletrudes Stimme. »Hast du dich denn wenigstens von deiner Fürsprecherin, der Priorin, verabschiedet?« Das war ein sauberer Hieb. Es interessierte mich nicht, was Agletrudes oder Gertrud denken mochten. Doch tief im Innern spürte ich, dass ich Mutter Christina hinterging. Aber was hätte ich ihr sagen sollen? Ich hätte nicht gewusst, wie ich den Schmerz in ihren Augen hätte ertragen sollen. Sie hatte immer an mich geglaubt, auch dann, wenn ich es nicht getan hatte, und nie hätte sie Illoyalität von mir erwartet. Als ich Agletrudis ohne Antwort stehen ließ, rief sie mir nach, »Mach dir keine Gedanken wegen Mutter Christina. Ich sorge schon dafür, dass sie dich nie vergisst.« Fast hätte ich mich umgedreht, um sie zu fragen, was sie damit meinte. Aber was hätte das genützt? Also ging ich weiter. Ich wusste, Agletrudes würde wegen meines Weggangs nicht Alarm schlagen. Es lag in ihrem Interesse, mich ruhig ziehen zu lassen und ihre Stellung als Armarius im Wartestand wieder einzunehmen. Als ich Vater Sunders Haus erreichte, hatte ich Gertrud und Agletrudes schon aus meinen Gedanken verbannt. Mutter Christinas Gesicht hingegen war geblieben. Bruder Heinrich packte uns Essen ein, und obwohl Vater Sunder schon auf die 70 zuging, bestand er darauf, uns ein Stück des Weges zu begleiten. Ich protestierte, wegen des Regens. Er aber warf sein Pluviale über und kam mit. Als wir dahin gingen, Vater Sunder in der Mitte, waren meine Gedanken nicht bei dem, was vor mir lag, sondern was ich zurückließ. Ungeachtet Vater Sunders freundlichen Worten gab es an der schlichten und belastenden Tatsache, dass der Bruch meines heiligen Schuhes eben doch eine Sünde war, nichts zu deuteln. Ich versuchte ihn zu rationalisieren, untersann unter großen Mühen sogar eine Argumentation, die eine vage Ähnlichkeit mit Vernunft hatte. Von allen Engeltaler Nonnen war ich die Einzige, die die Entscheidung für das Leben im Kloster nicht selbst getroffen hatte. Auch wenn sie als junge Mädchen eingetreten waren, hatten sie doch ein Leben außerhalb der Klostermauern gekannt. Sie hatten in der säkularen Welt gelebt und wussten, was sie aufgaben, wenn sie der Schwesternschaft beitraten. Diese Gelegenheit hatte ich nie gehabt. Wenn ich Engeltal also mit dir verließ und später wieder zurückkehrte, würde das religiöse Leben mehr wert sein. Schließlich wäre es dann auch meine Wahl und nicht die der Eltern, die mich am Tor ausgesetzt hatten. Um zu erfahren, ob meine Bestimmung im Kloster lag, musste ich es ja erst verlassen. Nachdem wir ungefähr eine Wegstunde gegangen waren, wurdest du müde. Das war verständlich, da deine Wunden beträchtlich waren und du seit deiner Verletzung nur begrenzt auf den Beinen gestanden hattest. Aber du warst entschlossen, so wenig Schwäche wie möglich zu zeigen. Ob du dich selbst überzeugen wolltest, dass alles gut war oder mich, war mir nicht ganz klar. Doch als erster musste Vater Sunder anhalten. Wegen seines fortgeschrittenen Alters war er zu müde, um weiterzugehen. Er nahm dich am Arm und schärfte dir ein, mich auch ja anständig zu lieben. Dann sogar mich beiseite, um noch einige vertrauliche Worte mit mir zu wechseln. Er zog aus seinem Pluviale eine Halskette und drückte sie mir in die Hand. Der Anhänger war die Pfeilspitze, die im Inferno gesteckt hatte, und er sagte, »Ich habe getan, worum du mich gebeten hast, Schwester Marianne, und sie gesegnet.« Ich wollte ihm danken, doch er hob die Hand. »Ich habe noch etwas für dich.« Erneut griff er in den Pluviale und zog Papiere hervor. »Mutter Christina ist weder blind noch dumm. Sie hat nicht geglaubt, dass du wirklich gehen würdest, aber sie hielt es für möglich. Sie bat mich, diese aufzubewahren. Nur für den Fall.« Er reichte mir die beiden Zettel, die meine Eltern in meinem Korb vor dem Tor zurückgelassen hatten. Darauf standen, in Lateinisch und Deutsch, die Worte, die mit mir nach Engeltal gekommen waren. »Ein auserwähltes Kind, das Zehntgeborene aus gutem Hause, unserem Erlöser Jesus Christus und dem Kloster Engeltal dargeboten. Man verfahre mit ihm, wie Gott es gefällt.« Erst da, brach ich in Tränen aus, die ich seit dem Zeitpunkt meiner Entscheidung zu unterdrücken versucht hatte. Zweifel befielen mich, und ich fragte Vater Sunder, ob er wirklich glaube, dass ich die richtige Wahl treffe. »Marianne, mein liebstes Kind«, sagte er, »ich glaube, wenn du in dieser Sache nicht auf dein Herz hörst, wirst du es bereuen. Auf immer.«